Vertikal, horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen.
Ein Podcast von NDR Info.
Eine Blume, die ich fantastisch finde, ist tatsächlich die Pfingstrose. Ich finde vor allem ganz spannend, wie sie die Farbe verändern. Und es gibt ganz tolle, die wirklich knallpink anfangen und irgendwann verlieren sie ihre Farbe und werden ganz zart weiß eigentlich. Und das finde ich ein wunderbares Verfolgen, auch sozusagen, wie die Blumen ihre Form verändern.
Ich mag gerne Anthurium. Ich erinnere mich, als Kind habe ich die immer in Rot nur gesehen. Aber inzwischen gibt es sie in zig verschiedenen Farben und sie wirken einfach auf die Distanz hin in einem großen Raum.
Ich liebe Tulpen. Sie gehören zu den ersten Blumen des Jahres. Also sie erwecken bei mir so ein Frühlingsgefühl, eine Vorankündigung des Sommers. Und ich mag sie einfach.
In der Regel liebe ich schon Blumen, die duften. Bei den Düften fasziniert mich, dass man eine Blume nicht leer riechen kann, dass der Duft immer weiter und weiter, weiter strömt und sich dann auch im Verblühen nochmal verändert.
Einen akustischen Strauß an Stimmen haben wir gebunden am Anfang unserer heutigen Folge mit dem Thema Blumen. Denn in diesem Monat ist Frühlingsanfang für die Meteorologen schon am 1. März. Kalendarisch ist das dann aber am 20. März der Fall.
Es fängt also langsam wieder an zu blühen. Für uns eine gute Gelegenheit, mal das Thema Blumen und Religion näher anzugucken. Und es passt besonders gut, diesen Podcast mit dir zu machen. Florian, das heißt ja der Blühende.
Ja, vielen Dank für die Blumen, Burkhard. Also schauen wir mal, was uns beiden so blüht in dieser kommenden halben Stunde. Von Erleuchtung bis Wiederkehr. Wofür blühen Blumen in den Religionen? Das ist unsere Frage heute in der Folge von Vertikal Horizontal, Glaubens- und Gewissensfragen, dem Podcast aus der NDR-Redaktion Religion und Gesellschaft. Am Mikrofon sind Florian Breitmeier
und Burkhard Schäfers. Eigentlich muss man Blumen natürlich sehen und riechen. Beides geht im Radio nicht, aber wir geben uns zusammen mit unseren Gesprächspartnern trotzdem Mühe, dass es in der nächsten halben Stunde sinnlich und frühlingshaft wird.
Burkhard, dann steigen wir doch mal so ein mit der Frage, hast du denn eine Lieblingsblume?
Ja, die Gerbera und im Sommer auch die Sonnenblumen. Und du, Florian?
Also ich mag die Rose besonders, weil die ganz viele Facetten, Farben und auch Formen hat. Ich komme ja gebürtig aus Hildesheim. Da ist ja vielleicht der einen oder der anderen auch der tausendjährige Rosenstock ein Begriff. Also ich mag diese Blume, die Rose, die ja durchaus auch ein bisschen ambivalent ist, gut zu riechen. Aber man muss der auch mit Respekt begegnen. Ist ja manchmal schwer zu fassen. Und dazu hören wir auch gleich noch mehr in dieser Folge. Also wahrscheinlich verbindet jeder und jede ja etwas mit bestimmten Blumen und so ist das auch in den Religionen. Warum wolltest du denn diesen Podcast über Blumen überhaupt machen?
Ich bin auf das Thema gestoßen, als ich mir vor einigen Monaten die Ausstellung Flowers Forever angeschaut habe in der Münchner Kunsthalle. Da geht es um die Kulturgeschichte der Blumen. Diesen Herbst wird sie übrigens in Hamburg im Bucerius Kunstforum gezeigt. Und ein Bereich in der Ausstellung, der ist überschrieben mit Blumen des Glaubens.
Blumen spielen in den meisten Religionen eine ganz gewichtige Rolle, weil sie das Versprechen auf Wiederkehr beinhalten. Und zwar, ich glaube, wir kennen das alle, wenn im Frühling die Blumen wieder aufblühen, dann hat man das Gefühl, das Leben kommt zurück. Und diese Motivik oder diese Symbolik machen sich viele Religionen zunutze. Oft betrachten wir die Religionen relativ separat voneinander und tatsächlich verbinden die Blumen auf ganz, ganz wunderbare Art und Weise die Religionen.
Das sagt Franziska Stöhr, sie ist die Kuratorin der Blumenausstellung und sie hat, als sie die Exponate ausgewählt hat, eben einen Schwerpunkt auf die Rosen gesetzt, weil die religiös besonders symbolisch aufgeladen seien, sagt Franziska Stöhr.
Die Rose ist eine Blume, die man mit hoher Prominenz beispielsweise im Christentum, aber auch im Islam findet. Im Christentum steht die rote Rose für die Passion Christi, die weiße Rose wiederum steht für die Jungfräulichkeit Mariens.
Das zeigt sich in vielen klassischen Gemälden, sagt die Kunstwissenschaftlerin. Manchmal sind die Rosen nur angedeutet. Manchmal bilden die Ranken einen Rahmen um das, was die Künstler ins Zentrum rücken wollten.
Es gibt vor allem in katholischen Darstellungen auch sogenannte Rosenkranzbilder, eine Darstellung, wo meistens viele Heilige in einem Himmelsbild zu sehen sind und dann eben wirklich ein runder Kreis von Rosen zu sehen ist. Meistens sind es dann 10 weiße Rosen, die für das Ave Maria stehen, gewechselt mit einer roten Rose, die für das Vaterunser steht, das man betet. Und das Ganze bildet dann einen Kranz, den man eben auch im Gebet vollzieht.
Gerade bei Blumen bietet es sich an, das Verspielte darzustellen, wie im Bild des florentinischen Barockmalers Carlo Dolci, Madonna mit der Lilie. Das ist aus dem Jahr 1649.
Ich finde, dieses Gemälde ist ganz wunderbar, weil nämlich Jesus und Maria mit verschiedenen losen Blumen wie im Gespräch miteinander dastehen, als würden sie diskutieren, welches Bouquet stellen sie jetzt gerade zusammen. Christus hat eine rosane Rose in der Hand. Das ist für mich so ein bisschen dieser Übergang. Die Jungfräulichkeit Mariens, die weiße Rose wandelt sich langsam in diese rote, die schon so ein bisschen auf die Passion Christi deutet. Und dann hat Maria eben noch eine Lilie in der Hand und eine rote Nelke. Die Lilie, die für die Jungfräulichkeit Mariens steht, und die rote Nelke, die nochmal für die Liebe steht.
Rosen sind farbenprächtig, sie duften und sehen auch schön aus. Und gleichzeitig haben sie eben auch eine Kehrseite, die Dornen nämlich. Dornen auch passend zur Fastenzeit. Und mit diesen zwei Seiten, da spielt natürlich auch die christliche Symbolik, wenn sie die Rose in den Mittelpunkt stellt. Die Begriffe kennen wir ja, Helleboris oder auch die Lutherrose oder Christrose. Das sind ja Begriffe, die in der christlichen Symbolik eine große Rolle spielen, aber auch eben in der Botanik, weil eben die Rosen diese Namen haben.
Wenn man an den Dornenkranz bei Christus denkt, das ist natürlich auch ein ganz klarer Bezug. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, denn oft generiert sich die Bedeutung einer Blume auch wirklich aus ihrer Morphologie. Also was sind die einzelnen Bestandteile? Und die Rose hat diese wunderschöne rote Blüte, aber natürlich deutet sie auch auf dieses Blut Christi hin. Und natürlich ist sie sicherlich deshalb auch eine so bedeutende Blume im Christentum geworden, weil sie eben diese Dornen hat und damit auch noch einen Bezug zur Passion eben herstellt.
Aber nicht nur in der christlichen Kunst kommt die Rose häufig vor, sondern auch im Islam. Interessant ist ein Gemälde eines unbekannten Istanbuler Künstlers aus dem 18. Jahrhundert. Es zeigt ein Dutzend Sultane in langen farbigen Gewändern, die nebeneinander an den Fenstern eines Palastes stehen. Und das Irritierende sieht man gleich auf Anhieb. Ihre Köpfe sind nämlich vollständig durch rosafarbene Blüten bedeckt.
Im Islam ist die Darstellung der Rose oder die Rose per se auch ganz stark mit dem Propheten verbunden. Also es heißt, dass der Prophet nach Rosen geduftet habe. Und Blumen sind im Islam häufig auch ein Mittel, um sozusagen auf Personen oder auf Themen zu verweisen, weil die figürliche Darstellung ja vor allem im religiösen Kontext nicht erwünscht ist.
Eine Rolle spielen Blumen auch bei religiösen Ritualen. Das sind etwa die aufwendigen Blütenteppiche bei den frohen Leichnamsprozessionen, mit denen ja Katholikinnen und Katholiken die Hostie, aber auch die Eucharistie öffentlich verehren. Und wo dieser frohen Leichnamsbrauch herkommt, das ist nicht ganz klar. Eine Vermutung sagt aber, er könnte im 15. Jahrhundert aus dem Mittelmeerraum dann auch nach Mitteleuropa gekommen sein.
Bei Blumen, da denke ich auch an den Hinduismus, da verzieren die Gläubigen Götterstatuen mit Blumen. Zum Geburtstag von Krishna nutzen sie dafür die roten Blumen des Palasa-Baumes. Einer Legende nach soll Krishna als Kind zum Frühlingsfest Holi mit den Blüten des Palasa-Baums gespielt haben.
Und in Mexiko, da gibt es ja die Tagetes, Studentenblume würden wir hier sagen. Das ist ja eine gelbe, auch sehr stark riechende Blume. Und die hat eine ganz wichtige Tradition, wenn nämlich die Menschen sich einmal im Jahr ihrer lieben Verstorbenen erinnern. Auf dem Friedhof kennt man das ja vielleicht, dass dann auch Picknicks stattfinden und dann diese Blumen auch bei den Gräbern niedergelegt werden. Aber die Tagetes spielt eben auch eine Rolle bei den Hausaltären, denn auch dort werden sie sozusagen abgelegt, verbreiten dann eben einen starken Duft und sollen eben auch so die Präsenz des Verstorbenen in den Raum sozusagen symbolisieren und eben auch sinnlich erfahrbar machen. Und Im Buddhismus, wenn wir weiter bei den Religionen schauen, da gilt ja der Lotus als wichtiges Zeichen. Er steht dafür, dass jeder Mensch Erleuchtung gewinnen kann. Und die Kunsthistorikerin Franziska Stöhr, die wir schon gehört haben, die sagt dazu.
Sehr interessant ist in dem Kontext, dass im Buddhismus das wirklich eigentlich aus der botanischen Gegebenheit des Lotus kommt. Denn der Lotus wächst meistens in sehr schlammigen Gewässern. Er hat aber sozusagen eine schmutzabweisende Schicht, sowohl auf den Blättern als auch auf den Blüten. Das heißt, er ist immer wunderbar sauber. Und daher kommt sozusagen die Bedeutung, dass man eben sagt, egal in welchem Sumpf seines Lebens man gerade steht, es gibt immer das Potenzial auf Erleuchtung.
Ja, ein schönes Bild. Der Lotus symbolisiert also, dass sich der Gläubige aus dem Kreislauf der Wiedergeburten befreien kann, an den Buddhistinnen und Buddhisten glauben.
Wir hatten in der Ausstellung ein ganz fantastisches Objekt, ein Buddha Amida, also eine Buddha-Figur aus Japan aus dem 16., 17. Jahrhundert. Und zwar steht diese vergoldete Figur auf einer groß aufgeblühten Lotusblüte.
Was die jeweiligen Blumen bedeuten, das ist natürlich nicht immer so ganz genau festgelegt, sondern das verändert sich, das entwickelt sich natürlich auch im Laufe der Jahrhunderte, für was Blumen stehen.
Das Christentum hat zum Beispiel zu Beginn in den frühen Jahrhunderten die Blumen eigentlich eher ausgeschlossen. Es gab wirklich Verbote, man sollte nicht einmal Blumen pflücken. Das ging tatsächlich darum, sich von den heidnischen alten Gebräuchen abzugrenzen.
Heute ist das anders. Da haben Blumen im christlichen Glauben eine wichtige Bedeutung. Etwa die Narzissen bzw. Osterglocken. Sie stehen für die Auferstehung und das ewige Leben. Übrigens, ob der Name Narzisse und die Erzählung von Narziss wirklich etwas miteinander zu tun haben, das lässt sich nicht eindeutig sagen.
In der Geschichte von Ovid heißt es ja, es sei ein Jüngling gewesen, der sich in sein eigenes Spiegelbild verliebt habe. Und als er erkannt hat, dass das aber eine unerfüllte Liebe sein würde, stirbt er in tiefer Trauer. Und an der Stelle seines Körpers sei dann eine Blume gefunden worden. Aber wir müssen eigentlich sehr vorsichtig sein, heute anzunehmen, dass das definitiv schon die Narzisse war, die wir heute auf den Gemälden finden. Und es ist ein besonders schönes Beispiel dafür, wie wir Menschen auch den Blumen immer wieder neue Bedeutungen zuordnen.
In den Kirchen, da sind ja nicht nur auf Gemälden Blumen zu finden, sondern auch sehr real zum Anfassen da. Und manchmal ist die Blumengestaltung in einer Kirche auch ganz schön aufwendig, denn je nach Kirche gibt es auch verschiedene Anforderungen, die zu beachten sind, wenn man Blumen dort als Schmuck tatsächlich einsetzen möchte. Und Burkhard, du hast einen Experten dazu interviewt.
Ja, ich habe mit Nikolaus Nonn gesprochen. Er ist Benediktiner, lebt im Stadtkloster Zella St. Benedikt in Hannover und er schult Mäßner und Ehrenamtliche zur Blumengestaltung in Kirchen. Zuerst wollte ich von Nikolaus Nonn wissen, warum er sich eigentlich mit dem Thema beschäftigt.
Das hängt damit zusammen, dass ich von meinem ersten Beruf her Raumausstatter bin, also ein Handwerk gelernt habe und erst später Theologie studiert habe und Kirchenmusik studiert habe. Und ich bei uns in der Abtei lange Zeit für einen Blumenschmuck zuständig war und immer wieder erlebe, dass ehrenamtliche Frauen und Männer zwar Blumenschmuck machen, aber nicht richtig wissen, wie sie herangehen sollen. Und von daher bieten wir Kurse an, um mit denen Ideen zu entwickeln, die sie zu Hause umsetzen können.
Welche Funktion haben denn Blumen für den Glauben der Menschen?
Das Wichtigste ist, glaube ich, dass man mit Blumen auch Exegese betreiben kann. Also ich gucke mir immer wieder die Schrifttexte an, die am Wochenende dran sind und versuche davon, Elemente in der Blumengestaltung umzusetzen.
Können Sie dafür ein Beispiel nennen?
Am Anfang des Kirchenjahres im Advent sind alle gewohnt, dass ein Adventskranz aufgestellt wird oder irgendwo hingehängt wird. Ich mache gerne eine Weggeschichte. Ich habe vor vielen Jahren im Hildesheimer Dom, das ist ja eine große Treppenanlage, die zum Altar hochführt, da einen Weg gestalten lassen, auf dem die Adventskerzen standen, einfach weil es beim Propheten Jesaja heißt, ebnet dem Herrn einen Weg in der Wüste, macht gerade die Straße für den Herrn. Und dann am Weihnachten wurden die Adventskerzen weggenommen, da wurden kleine Blumengestecke hingestellt und oben vorm Ambo stand eine große Kerze, eine Weihnachtskerze, also Christus als Licht in die Welt gekommen, wie es ja auch im Johannesevangelium heißt.
Und warum gehören Blumen überhaupt in die Kirche?
Um bestimmte Orte die sogenannten Präsidialorte, um die zu akzentuieren. Wenn ich vor dem Ambo, wo halt die Wortverkündigung geschieht, einen Blumenschmuck gestalte, dann wird dadurch hingewiesen auf diesen besonderen Ort. Oder wenn ich vor dem Altar ein Blumengesteck gestalte, dann wird damit deutlich gemacht, hier ist ein besonderer Ort, der für die Liturgie entscheidend ist und wichtig ist.
Sollten diejenigen, die eine Kirche schmücken, auch berücksichtigen, was es für ein Raum ist?
Das ist das ganz Entscheidende. Also deswegen mache ich gerade in Grundkursen, die wir anbieten, auch immer ein bisschen Stilkunde, halt Baugeschichte, Architekturgeschichte. Und beginnen mit den großen Kirchen der Romanik, über die Gotik und so weiter, bis in die Neuzeit hinein. Und jeder Raum muss in den Blick genommen werden. Ich kann eben in der Gotik gerade die aufragende Architektur unterstützen, indem ich halt auch hohe Blumengestecke, jetzt nicht sehr ausladend, sondern schlanke, hohe Blumengestecke vor Säulen stelle, um damit das zu unterstreichen, was der Raum macht, nämlich die Leichtigkeit und den Blick in den Himmel zu werfen.
Was mache ich denn in einer Barockkirche, die manchmal eh schon überladen ist?
Gerade in der Barockkirche, hier im norddeutschen Barock ist es überhaupt kein Thema. Wir haben in Hannover in der Basilika St. Clemens, ist ein norddeutscher Barockraum, der ist vollkommen weiß, der ist ganz licht, also ganz anders als die Barockkirchen im Süden. Und von daher kann ich hier in Hannover einen anderen Blumenschmuck machen, als ich den in einer voll überladenen oder vollgeladenen Barockkirche im Süden machen würde.
Wo sind Sie denn mal in eine Kirche reingekommen und haben gedacht, da hat sich aber jemand so richtig optisch verrannt?
Ich war im vergangenen Jahr am Bodensee in der heißen Jahreszeit eben Urlaub gemacht und bin in vielen Kirchen drin gewesen und habe an vielen Orten gedacht, ja, besser wäre es, es wären gar keine Blumen drin. Gerade im Sommer, wenn die heiße Jahreszeit da ist und dann vertrocknete Blumen irgendwo stehen, dann ist das erstmal unschön. Und einfach, weil es an vielen Stellen viel zu viel war.
Wenn wir auf die Fastenzeit schauen, wie sieht es da in Sachen Blumenschmuck aus?
In der Fastenzeit muss das Auge fasten, genauso wie der Leib. Da kommen keine Blumen in die Kirche. Bei uns in der Hauskirche, in der Zella, Stadtkloster in Hannover, da wird an Karfreitag ein Holzkreuz in den Kirchenraum reingetragen und wird auf die Erde gelegt und die Menschen sind eingeladen, mit einer langstieligen roten Rose das Kreuz zu bedecken und damit das Kreuz zu verehren.
An Karsamstag werden die Kirchen manchmal für ein paar Stunden geschlossen, dann wird ganz aufwendig für Ostern geschmückt. Was passt da am besten?
Ich würde in jedem Fall die Farbe Weiß nehmen, entweder Weiß oder Gelb-Weiß, die Kombination. Ich arbeite wirklich an Ostern gerne mit Rosen, weil die auch relativ haltbar sind. Aber auch da kann ich mir mit Anthurien vorstellen, mit weißen Anthurien zu arbeiten oder Ähnlichem. Ja.
Dann zum Schluss an Sie die Frage, was fördert die Kreativität beim Blumenschmuck in Kirchen?
Also wir hatten gerade in der vorletzten Woche zwei Tageskurse hier in Hildesheim angeboten und wir haben die Gestecke machen lassen, zwar mit alternativen Steckhilfen, also nicht mit einem Blumenschwamm, sondern mit Sachen aus der Natur ein Gerüst schaffen, in dem dann halt Gestecke gestaltet wurden. Die hatten, wie gesagt, alle das gleiche Material und es waren trotzdem alle unterschiedlich und richtig gut.
Der Benediktiner Nikolaus Nonn vom Stadtkloster Zella St. Benedikt in Hannover über den passenden Blumenschmuck in Kirchen.
Nikolaus Nonn hat zusammen mit anderen ein Buch veröffentlicht mit dem Titel »Das Auge betet mit – Werkbuch für die Blumengestaltung von Sakralräumen im Kirchenjahr«.
Der Spruch ist ja ein bisschen abgedroschen. Blumen sagen mehr als 1000 Worte. Manchmal braucht es auch beides, Worte und Blumen. In den Heiligen Schriften sind sie ein beliebtes Motiv.
Ein bekanntes Gleichnis steht im Matthäusevangelium und die Frage darin lautet, wer sorgt fürs Leben? Und die Religionswissenschaftlerin Daria Pezzoli-Olgiati sagt dazu,
wie soll das Verhältnis von Mensch und Gott gedacht werden angesichts der Sorge für das tägliche Brot? Und das Bild, das geliefert wird, ist eigentlich, soll der Mensch auf das Feld schauen. Dort sind wunderschöne Lilien und die sind schöner als die Kleider des Königs Salomo. Und sie kümmern sich um gar nichts. Und dann geht der Text so weiter und sagt, aber diese Blumen, die dann geschnitten werden und in den Ofen landen, machen sich keine Sorgen. Warum sollte dann Gott sich nicht um den Menschen kümmern?
Die Lilien als Metapher für Sorglosigkeit. Und auch im Alten Testament, im Hohelied Salomos, da blüht und duftet es.
Im Hohelied spielen Blumen eine große Rolle als Sinnbild für die Schönheit der Liebe und die Schönheit von Erotik. Das wäre zum Beispiel so ein schöner Text, wenn man sich die Frage stellt, wie dienen Blumen in Religionen dazu, Schönheit oder Anziehungskraft zum Ausdruck zu bringen.
Daria Pezzoli-Olgiati ist Professorin für Religionswissenschaft und Religionsgeschichte an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Sie spricht über die Leichtigkeit der Blumen und auch über die Vergänglichkeit. Blumen dienen auch als Schmuck von Särgen und Gräbern und als Hoffnungszeichen für diejenigen, die an ein Leben nach dem Tod glauben.
Das ist ja auch eine eigene Symbolik, wenn man so an das Leben denkt. Auch eine Blume keimt erst auf, wächst dann, blüht und verwelkt schließlich. Und danach beginnt der Kreislauf von neuem.
In der barocken Zeit und auch später entstehen diese schönen, stille Leben, die eigentlich Memento Mori sind, also Erinnerungen daran, dass wir sterblich sind. Wir sind sehr schöne Blumensträuße. Und als Betrachtende imaginieren wir, dass wir bald verblühen. Ich denke, das ist eine Metapher, theologisch und religiös überlagert, weil es ja eine Form der Meditation ist darüber, dass wir nicht für die Ewigkeit bestimmt sind.
Auch auf unseren Friedhöfen ist die Bepflanzung ein wichtiges Thema. Jetzt im Frühjahr richten viele Angehörige die Gräber neu her.
Große städtische Friedhöfe sind ja manchmal wie Parks angelegt, mit langen Alleen und Bänken zum Pause machen. Und manche Menschen gehen auch gerne auf Friedhöfen spazieren. Und historisch betrachtet ist es nicht ungewöhnlich, seine Freizeit auf einem Friedhof zu verbringen, sagt die Religionswissenschaftlerin Daria Pezzoli-Olgiati.
Es ist eine Geschichte, die so im ausgehenden 18. Jahrhundert beginnt in Europa und sich dann im 19. Jahrhundert sehr stark verbreitet mit der Erfindung des modernen Friedhofs. Und dort war die Idee, dass man Menschen an würdigen Orten begräbt, dass man am Sonntag zum Friedhof geht, den Toten gedenkt, aber vielleicht auch ein Picknick genießt in der Natur. Und so entsteht eine enge Verbindung zwischen Blumen und Gärten, Anlagen, Natur und Tod.
Bei dem, was Daria Pezzoli-Olgiati sagt, da liegt die Assoziation zum Paradiesgarten nahe, zum einen beschrieben in der Genesis. Und auch im Islam hat er eine Bedeutung, sagt die Kunsthistorikerin Franziska Stöhr.
Paradies kommt aus dem persischen Paradaya, das bedeutet der Garten. Und im Islam gibt es vor allem auf Gebetsteppichen ganz fantastische Darstellungen, sogenannte 1000-Blumenteppiche, Mifleur-Teppiche, die eben ein ganz reiches, wunderbares Muster von Blumen zeigen. Und die Idee ist natürlich, dass in dem Moment, wo man auf diesem Teppich betet, man auch das Paradies imaginiert, in das man hofft, als gläubiger Muslim einst zu kommen.
Und in einem anderen Zusammenhang wird dieser Paradiesgarten sogar übersteigert dargestellt, sagt Daria Pezzoli-Olgiati.
Ich denke in diesem Kontext an den Edelsteingarten, der Schenking Siduri in der altorientalischen Mythologie. Die Bäume und Sträuchen tragen keine echten Blumen, sondern Edelsteine. Und das zeigt, dass Blumen eben zu vergänglich sind, um in einem Paradies einen Platz zu finden. Also sind die Blumen des Paradies besondere Blumen, die die Ewigkeit überleben.
Interessant ist, welche Funktion Blumen heute bei religiösen Anlässen haben, also zum Beispiel bei Hochzeiten, aber auch Beerdigungen. Und Burkhard, du hast deshalb einen Floristen getroffen und mit ihm gesprochen.
Ja, das ist Christian Fischer. Er ist Floristmeister in München und hat mich in seinem Blumenladen herumgeführt, mir einiges erzählt, wo sie ihre Ware herbekommen. Je nach Jahreszeit, entweder aus der Region oder Rosen etwa aus Italien. Und er hat davon erzählt, wie sein Alltag so aussieht.
Meine Lieblingsarbeit ist tatsächlich die Arbeit mit Trauernden. In diesem Bereich ist es doch sehr individuell möglich zu gestalten, wenn wir auch dabei einigermaßen versuchen, die Jahreszeiten zu beachten. Somit verarbeiten wir nur äußerst ungern eine Sonnenblume in der Adventszeit oder eine Tulpe im August.
Das Geschäft liegt gegenüber von einem Friedhof. Ein Schwerpunkt der Arbeit von Christian Fischer und seinen Kolleginnen sind Blumenbouquets und Trauerkränze.
Blumen trösten. Ich finde eine Beerdigung ohne eine Blume sehr traurig. Ich sage dennoch immer zu den Menschen, die den ganzen Sarg bedecken wollen, damit man ihn nicht sieht. Das ist der falsche Weg. Es geht letztlich um den Verstorbenen, der ist der Hauptdarsteller. Ein geschmückter Sarg hilft, die Trauer anders zu verarbeiten, wenn man eben auf Blumen und den Sarg schaut.
Jetzt haben wir in dieser Folge viel über den Kreislauf des Lebens, auch den Kreislauf der Natur gesprochen. Burkhard, jetzt beginnt ja auch bald wieder die Hochzeitssaison. Habt ihr denn darüber auch gesprochen?
Ja, das ist auch ein wichtiger Teil des Geschäfts, sagt der Florist. Da sind nach wie vor oft Rosen gefragt, vor allem in Cremetönen. Und es gibt noch einen anderen Klassiker, nämlich Maiglöckchen.
Maiglöckchen bezaubern letztendlich fast jeden Menschen. Und ob es nun die junge erste Hochzeit ist oder ob es die goldene Hochzeit ist, Maiglöckchen kann man ganzjährig bekommen aus einem Spezialbetrieb aus Hamburg. Und häufig werden auch zur goldenen Hochzeit dann wiederum Maiglöckchen gewählt, weil es eben vor 50 Jahren auch schon die Blumen waren, die man eben verfügbar hatte.
Und schließlich habe ich Christian Fischer noch nach den Trends für Hochzeiten gefragt.
Die letzten Jahre war das Pampasgras sehr aktuell. Dann war die Blume, die im Vintage-Bereich da ist, sehr müde Farben, Beige-Töne, Move-Töne, große Blüten, Brautsträuße mit 30 cm Durchmesser gefühlt, dass man kaum die Braut noch sah. Und weiß wird immer bleiben und bei Gefäßgeschichten ist schon ein relativ bunter Trend zu erkennen.
Wofür blühen Blumen in den Religionen? Das ist, wie gesagt, auch ein Thema der Ausstellung Flowers Forever, Blumen in Kunst und Kultur. Zu sehen ist die im Herbst im Bucerius Kunstforum in Hamburg. Die Kuratorin Franziska Stöhr haben wir ja auch in diesem Podcast gehört. Zum Schluss noch die Frage, Burkhard, was hat dich denn bei der Recherche zu dieser Folge bei den Blumen am meisten überrascht?
Ich glaube, das Verbindende über die verschiedenen Religionen hinweg, dass Blumen in vielen Religionen eine Bedeutung haben und dass es manchmal eben auch Parallelen gibt, etwa bei der Rose im Christentum und im Islam oder auch bei den Paradiesgärten.
Und das war Vertikal Horizontal, Glaubens- und Gewissensfragen, der Podcast aus der Redaktion Religion und Gesellschaft. Fragen, Anregungen und Kritik gerne per Mail an folgende Adresse vertikalhorizontal@ndr.de. Diesen Podcast kann man auch abonnieren, zum Beispiel unter ndr.de/info oder man findet ihn auch in der ARD Audiothek. Am Mikrofon sagen Dankeschön fürs Zuhören und mit dabei sein Florian Breitmeier
und Burkhard Schäfers.
Tschüss.
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.